Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian.
Hi Benjamin.
Es gibt total erfolgreiche Marken da draußen, die aber richtig schlecht ranken, die also quasi null Sichtbarkeit bei Google haben. Das fällt uns irgendwie immer wieder auf. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir heute mal eine Podcast-Folge darüber, reden darüber, woran das eigentlich liegt und ja, wie sie das ändern können.
Ja, machen wir. Wie sind wir darauf gekommen? Wir haben gegoogelt, ne? Mal wieder irgendwelche Haupt-Keywords, irgendwelche richtig genau. Schweren Begriffe. Ne? Und sagen ja, wir, stimmt. Ja, krass, wer ist da dann oben? So.
Ja.
Weiß ich, Turnschuhe haben wir gegoogelt, Suchvolumen, ich glaube sechsstellig irgendwas, ne? 100.000,
ja, 200.000.
Knapp sechsstellig und dann Platz 1 ist dann Zalando, Platz 2 Ladenzeile, Platz 3 Amazon und so weiter und so fort. Aber die Turnschuhe herstellen, die stehen da alle gar nicht.
Ja, also Adidas, Puma, Nike oder so, die findest du vorne nicht auf den ersten Ergebnissen. Und das Interessante ist, das kann man durchexerzieren, quer durch alle möglichen Kategorien. Also noch eins, was ich letztens hatte, Spiegelreflexkamera. Auch vorne Mediamarkt, Amazon, Saturn, aber halt irgendwie nicht Canon und nicht Nikon oder so, ja? Also die eigentlichen Hersteller der Spiegelreflexkameras, die sind irgendwie auch nicht vorne. Und das ist irgendwie schon fast skurril, finde ich. Und hat aber auch irgendwie auf der anderen Seite wieder seine Gründe, über die wir auch heute reden.
Ja, also zumal Branding ja auch wirklich ein Ranking-Faktor ist. Da haben wir schon so oft drüber gesprochen. Und irgendwie kriegen die das nicht hin, den Druck auf die Piste zu legen. Und obwohl ja auch wirklich die User auch nach den Marken suchen, das sind ja alles Love-Brands, ja. Das sind ja alles Marken, die Leute echt gerne haben und wo sich ja auch gerade im Bereich Spiegelreflexkamera, ja, da sind ja so viele Geeks unterwegs, die wirklich jedes Detail kennen. Und es ist ja eigentlich dann auch, wird ja auf der Hand liegen, dass die Brands eine hohe Relevanz auch haben, ja, für solche Suchen, gerade für solche generischen Suchen. Aber passiert nichts.
Ja, also werden halt irgendwie keine richtigen Signale ausgesendet an Google. Ja. Und vorne sind dann eben Plattformen, Vergleicher oder auch gerne in noch Nischen irgendwelche Affiliate-Seiten, wo man halt denkt, wer ist das? Aber das sind dann halt super erfolgreiche Affiliates, die halt natürlich schon immer SEO auf dem Schirm hatten, das auch deren einziger richtiger Hebel und Kanal war. Und die sind halt auch noch oft vorne. Ist ja auch, hat ja jeder Affiliate gut verdient, ja, so hat er sich viel Arbeit reingesteckt, aber trotzdem ist es halt schon verwunderlich, dass man halt so viele Marken da eben nicht sieht.
Ja,
so, dann steigen wir mal ein. Woran liegt das? Ich mach mal das erste Kapitel auf, oder?
Ja.
Also das ist das ist die traditionelle Vertriebsstruktur, in der einfach viele Markenunternehmen noch stecken.
Jetzt müssen wir aber mal erklären, wie wir darauf kommen, dass wir meinen, dass es die traditionelle Vertriebsstruktur ist. Ja, ist ein krasses Wort, oder?
Ja, ist ein bisschen abstrakt, ne? Aber am Ende ist es ja immer so, du bist ein Hersteller und du gibst das Ding, dein Produkt weiter an den Handel, an den Fachhandel oder Franchise, alles Mögliche, ja? Und das ist halt, finde ich, ja schon so ein System, was es halt über viele Jahrzehnte quasi, sozusagen fest verankert ist und ja auch viele Jahrzehnte richtig gut geklappt hat.
Ja, ich frage deswegen nochmal so spitz nach, weil das natürlich auch was ist, was uns echt fast jeden Tag im Alltag, im Arbeitsalltag begegnet. Ja, dass Marketing und Vertrieb gegeneinander ausgespielt werden oder dass die irgendwie ein Problem miteinander haben, ja, oder was richtig krass auch immer ist, finde ich, dass es sofort politisch wird, wenn die Marke was Eigenes online machen möchte, ja, wo ja wirklich im Moment viele dran sind, die sich überlegen, wie treten wir eigentlich online auf? Wollen wir jetzt einen eigenen Shop machen? Wollen wir Kunden selber irgendwie bearbeiten, sage ich jetzt mal so, wollen wir unseren Kram selber online verkaufen, unsere Produkte oder unsere Dienstleistungen? Ja, das sind Fragen, vor denen stehen viele und da ist tatsächlich dann oft der Fachhandel und der Vertrieb, die dann sagen, nö, eigentlich haben wir das eigentlich immer anders gemacht. Unsere Sachen haben immer andere verkauft.
Ja, das ist noch freundlich gesagt, oder? Die laufen richtig Sturm. Ja. Und das ist ein richtig, kommt man richtig in wilde Gewässer so und muss sich dann wirklich in etablierten Fachhandel zum Beispiel behaupten.
Ja, und der Vertrieb ist ja auch etabliert. Das ist ja, ja. nochmal, also der Vertrieb ist ja in vielen Unternehmen viel größer als das Marketing.
Ja, und das ist, und was ich jetzt aber auch nochmal krass finde, das ist jetzt ja, also wir sind ja kein aktueller Podcast und wir sagen immer, wir wollen jede Folge so machen, dass die in 3 Jahren auch noch gut zu verstehen ist, aber Corona ist so groß, ich glaube, das kann man auch in 3 Jahren noch gut nachvollziehen, denn diese, sag ich mal, der ganze Offline-Handel zum Beispiel, diese ganzen Offline-Vertriebsstrukturen, das bricht ja gerade alles total weg und da finde ich, zeigt sich jetzt auch schon, ob man in die eigenen Online-Kanäle investiert hat in den letzten Jahren, um das irgendwie aufzufangen.
Das zeigt sich auch den Plattformen gegenüber, oder?
Ja, genau, also Amazon, ja, ist es ja jetzt auch bekannt, dass Amazon wahnsinnig profitiert davon, weil die Leute dann halt eben irgendwo hingehen, um sich auch größere Sachen zu kaufen. Das ist ja nicht nur Kleinkram. Wie habe ich vielleicht auch noch ein eigenes Standbein gegenüber einer Plattform wie Amazon, die ja, sag ich mal, den ganzen Kundenkontakt letzten Endes haben und ich als Marke überhaupt nicht.
Ja, wenn ich als Marke auf Amazon verkaufe, dann wird ja durch diese Switch meine Verhandlungsposition gegenüber Amazon und Co., wir sagen immer Amazon, aber das sind ja eigentlich alle Plattformen, wird ja immer schlechter. Weil jedes Jahr wächst ja der Anteil, den ich über die Plattformen verkaufe und jedes Jahr muss ich mit denen wieder meine Preise neu verhandeln und die Margen und jedes Jahr sagen die, ja, das ist schon wieder größer geworden, ist ja super, aber dann wollen wir auch wieder ein paar Prozent mehr haben. So, also es ist eigentlich eine Entwicklung, die keinem Unternehmen gefallen kann.
Ja, und ich würde auch nochmal gerne kurz nochmal auf Corona und den Offline-Handel eingehen. Das fällt mir jetzt auch persönlich auf, also zumindest im Bekanntenkreis, dass halt wirklich jetzt die allerletzten auch ins Netz abwandern. Also selbst die wirklich älteren Leute wandern jetzt ins Netz ab, bestellen da das erste Mal dann ihre Schuhe online. Die Leute im Food-Bereich, ja, haben wir ja jetzt über, mit dem Benny Uhlmann von Reishunger jetzt gerade erst drüber gesprochen, dass halt der Food-Bereich, selbst da die Leute jetzt anfangen, online richtig, richtig stark zu bestellen. Und das ist halt wirklich, die suchen generisch nach Begriffen und dann wollen die irgendwo landen. Und das ist halt echt, jetzt finde ich noch viel stärker die Frage, wie sehr man sich da was Eigenes schon aufgebaut hat oder aufbauen will.
Ja.
Ja, das ist so das, ne? Das ist so das eine große Thema. Oder fällt dir, will ich nicht das Wort im Mund wegnehmen, nee. Oder wie sagt man? Nee.
Wenn wir jetzt uns gegenüberstehen würden, würde ich fragen, sehe ich so aus, als wenn ich noch was zu sagen hätte? Aber du kannst mein genau. Gesicht ja gar nicht, von daher genau. sage ich einfach nichts und dann gehen wir zum nächsten Punkt über.
Ja, sehr gut. Das wissen ja im Übrigen die wenigsten, ne, dass wir ja an 2 verschiedenen Standorten sitzen und quatschen. Aber wir sind ja ein eingespieltes Team, da machen wir direkt das nächste Thema auf, nämlich sind Markenunternehmen im Ranking so schlecht? Ja, weil sie sich einfach aufs Branding konzentriert haben. Also klassischer Markenaufbau, der ja auch wahnsinnig viel Wert erschaffen hat in den letzten Jahrzehnten, ja, also sei es TV, auch Messe, alles, dieser ganze Fokus auf Emotionen wecken, ja, und sozusagen da ist halt super viel Energie immer reingeflossen in den ganzen letzten Jahren und halt nicht in so einen Performance-Kanal.
Ist eigentlich ein Widerspruch, ne? Also, der Fokus lag auf Branding und Branding ist doch ein Ranking-Faktor. Warum steht die dann denn nicht gut? Aber das Branding war einfach offline, hauptsächlich. Ja, es hat offline stattgefunden. Wobei es hat auch Online-Effekte. Wir kommen ja gleich noch darauf, woran es auf der technischen Ebene liegt. Aber wie du sagst, es ist sehr viel Energie im Marketing, wenn man sich den Marketingbereich anguckt, ist sehr viel Energie eben in diese Offline-Formate geflossen, wie Messen oder eben auch wie TV und so. Und
aber auch gerne mal ein Banner, oder? Also so welche Geschichten auch.
Ja, Display, ne? Genau. Ja, genau. Dann werden halt teure Werbeplätze auf TKP-Basis gebucht. Aber das ist auch klar, das ist ja früher auch so gewesen, ne? Also ich meine, diese ganze CPM oder TKP, also dass man pro Tausender Kontakt irgendwas abrechnet, also die Reichweite abrechnet, das ist ja aus dem klassischen Offline-Marketing ein Relikt sozusagen, was nach online hin transportiert worden ist, dass man pro Einblendung was weiß ich, im Fernsehen oder wie viele Leute lesen meine Zeitung, okay, dann danach bemisst sich der Preis für meine Printanzeige. Das sind ja so Formate, die nach online gewandert sind. Und die hat man da einfach weitergeführt. Aber wir sehen das ja auch ganz anders, weil wir aus dem Performance-Marketing auch kommen und man kann ja noch viel, viel mehr abrechnen, ja, und man kann ja auch die Leistung am Ende des Funnels, den Sale, den kann man ja auch messen und danach abrechnen und so. Und das findet, ich weiß nicht, oft einfach noch nicht statt. Ja.
Ja. Und finde ich eine Folge, die man davon auch, eine Folge davon, von diesem, sag ich mal, traditionellen Branding ist halt auch, dass online immer noch, auch 2020, immer noch saumäßig dünn besetzt ist, finde ich. Also, dann haben wir, dann haben wir ein etabliertes Markenunternehmen, 300 Mitarbeiter, ein Marketingmanager. So, der dann halt auch noch nicht mal nur online macht, sondern auch noch, auch noch Print-Sachen dabei hat an den Haken. Ja,
also sowas. Eigentlich ein halber.
Ja, oder eine Marketingleitung, die aber noch selber die Inhalte einpflegt ins System und so. Das ist ja auch alles gute Arbeit und wichtige Arbeit, aber da sind wir immer noch ein Stück weit schockiert jedes Mal, dass halt online so dünn besetzt ist.
Das macht es für uns auch einfach. Ne? Wenn dann die Kunden fragen und sagen, ja, warum stehen wir noch nicht auf Platz 1? Dann sagen wir ja, okay, Platz 1 ist Amazon, die haben, keine Ahnung, 5000 Leute im Marketing, Online-Marketing. Ja, Platz 2 ist dann Mediamarkt, die haben 500 Leute im Online-Marketing und du hast einen halben. Ja, also
ja.
Musst du dich nicht wundern, dass du jetzt nicht auf Platz 1 stehst, so, ja, sondern
ja,
vielleicht auf
schon,
4 oder 5.
Ja, aber, das ist schon ein irre Erfolg. Ne?
Und das ist ja schon ein irre Erfolg, aber das liegt dann ja manchmal auch an uns. Aber diese Diskrepanz bei den Mitarbeitern, die ist real und die ist auch teilweise sogar noch bei Unternehmen, die schon ein paar Jahre wirklich erfolgreich Online-Marketing machen, die ist noch real. Da ist natürlich auch ein bisschen die Frage, wen stelle ich ein? Ne? Also es gibt ja auch, der Markt ist leergefegt immer noch. Es ist schwierig, auch gute Leute zu finden, aber es ist auch so ein bisschen so eine Frage, wo stecke ich meine Energie rein? Also wenn ich wirklich auch ein Team aufbauen möchte online, dann schafft man das auch.
Absolut. Also, ja. Ja. Und das ist so der zweite Punkt. Also das erste ist wirklich der traditionelle Vertrieb. Das zweite ist dieser Fokus auf das klassische Branding. Und das dritte, finde ich, ist dieses, dass wirklich das spezifische SEO-Know-how dann halt noch nicht vorhanden ist. Also, und da muss ich echt auch sagen, ich komme ja wirklich, also ich habe ja meine Wurzeln im Content-Bereich und ich finde schon SEO oder damit bist du ja noch viel mehr groß geworden, aber du hast halt, finde ich, schon in SEO wirklich diese Hacker-Tradition oder diese Black-Hat-Tradition, dieses, wir verarschen jetzt Google, platt gesagt, ja, das ist ja schon so die Wurzel so ein bisschen und das passt halt irgendwie überhaupt nicht mit einem Markenunternehmen zusammen.
Ja, so wie, oder? Man das früher gemacht hat, ist das
genau
nie was für Markenunternehmen gewesen. Ja, also Markenunternehmen, es gibt einige Ausreißer und Beispiele, die es dann doch gemacht haben und die sind dann sehr publikumswirksam auch in die Luft geflogen. Aber in der Regel ist es, wie du sagst, ja, das fängt ja bei den SEO-Texten an. Wenn du einem Markenunternehmen SEO-Texte vorliest, die für einen Viertelcent pro Wort geschrieben worden sind, die sagen, das tun wir nicht auf die Seite, das können wir nicht machen. Das ist ja peinlich, wenn wir sowas bei uns auf die Seite stellen. Ja, also und viele SEOs und viele SEO-Agenturen haben aber nichts anderes im Köcher als SEO-Texte. Das heißt, dieses Thema fällt dann eh schon mal flach, also mit Content zu arbeiten. Und auf der anderen Seite finde ich, dass auch viele Unternehmen, mit denen wir auch sprechen, die sind auch mit SEO-technisch schon ein paar Mal auf die Nase gefallen. Und haben gesagt, ja, dann hatten wir da einen teuren Laufzeitvertrag, dann haben wir da, wie gesagt, solche komischen Texte bekommen und dann haben wir das Thema SEO für uns erstmal wieder weggelegt. Also
Ja. Das
kommt auch ein bisschen auf die individuelle Situation an, aber was eben auch ganz oft, wie du schon sagtest, wie du schon gesagt hast, es ist auch oft einfach gar kein SEO da. Also es ist niemand da, der SEO, nicht eine Person, die sagt, ich verstehe, was ich für SEO machen muss und ich mache das selber oder ich steuere jemanden, der das für uns macht. Also da fehlt es oft an Know-how.
Ja, das fand ich auch, also als wir kürzlich den Kevin Indig bei uns im Podcast hatten, fand ich schon auch nochmal, das hat er ja auch selber gesagt, dann hast du wirklich einen Head of SEO, der das Content-Team leitet oder der dann auch noch technische SEOs dabei hat, der Entwickler dabei hat. Und das ist wirklich, das sieht man wirklich selten. Man sieht es selten in Unternehmen. Man sieht es aber auch, finde ich, selten in Agenturen. Also wir werden ja auch regelmäßig von Full-Service-Agenturen angefragt, wo, ich sag mal, 100 Leute aufwärts sind und es sind mit Ach und Krach ein oder zwei Leute dabei, die sich mit SEO auskennen. Also, und die dürfen einem aber dann auch nicht von Bord gehen, sonst hat man gar keinen mehr. Also,
aber das musst du dir mal vorstellen. Du hast so jemanden wie den Kevin Wahnsinn, ne? Oder irgendwen anders als Gegner, sag ich jetzt mal so, ja, der wirklich ein 30-Mann-Team, Programmierer, Content-Profis hinter sich hat, der kann dann ganz andere Power entwickeln, als wenn dann ein halber Marketing-Manager und der noch die Flyer für die Messe macht. Das ist, da muss man sich auch nichts vormachen. Ja, da kann man keine großen Sprünge machen. Aber das Potenzial, das haben wir ja schon festgestellt, das wächst ja mit jedem Tag eigentlich fast, was man online
hat. Ja, beziehungsweise, ja genau, also ich finde schon, dass man jetzt sagt, die haben eh keine Chance, ne, das sehe ich nicht, weil das, da haben wir ja schon durchaus andere Erfahrungen mitgemacht, weil das eben so starke Brands sind. Das ist wirklich so ein bisschen das Ass im Ärmel, so, ja. Wenn man dann wirklich eine richtige SEO-Strategie einmal aufsetzt, dass die halt auch wirklich zündet. Aber es ist natürlich, trotzdem hast du natürlich recht, wenn man sozusagen wahnsinnig dünn besetzt ist und dann sagt, ja, wir machen vielleicht mal einen kleinen Testballon, dann darf man halt auch nicht zu viel erwarten. Ja.
Das meinte ich auch. Ne? Also ich meine nicht, dass die nicht, dass Markenunternehmen nicht eine riesen Chance hätten, auch gute Rankings zu bekommen. Und ich bin sogar auch der Meinung, dass es auch gut möglich ist und mit einer guten Strategie auch möglich ist, an den Plattformen vorbeizukommen. Das beweisen Unternehmen jeden Tag mit ihren Anstrengungen, dass sie es auch schaffen, für große, schwere, generische Begriffe an den Plattformen vorbeizukommen. Aber da steckt einfach Arbeit drin und da steckt auch oft ein großes Team dahinter.
Ja.
Genau.
Ja, jetzt haben wir noch einen kleinen Punkt, haben wir auch noch, der war dir auch noch wichtig, der Vorbereitung. Das
genau,
ist die Marge.
Gesagt,
ne? Leg mal los.
Ja, es ist ein emotionales Thema, weil es uns jeden Tag in der Arbeit begegnet und weil wir mit den Kollegen darüber diskutieren. Und eine Sache finde ich, die oft einfach nicht gern gehört wird und wo sich viele Kollegen auch oft fragen, wieso spricht denn der SEO das jetzt an? Das ist die Marge. Was meine ich damit? Was meinen wir damit, wenn wir die Marge ansprechen? Wenn ich auf einer Plattform verkaufe, dann habe ich ja nicht die volle Marge an meinen Produkten, sondern ich gebe ja oft einen Großteil von dem, was ich eigentlich verdiene an meinem Produkt ab, um die Plattform zu bezahlen, die die Kunden hat. Ja, und die hat die Kunden deswegen, weil die gutes Marketing machen. Ja, da schließt sich der Kreis wieder. Und ich bezahle sozusagen über meine Marge jemand anderen dafür, dass er Marketing macht. Wenn ich selber Marketing mache, dann behalte ich die Marge, weil ich über meine eigenen Kanäle verkaufe, über meine Webseite oft. Ja, das ist eigentlich ein No-Brainer, aber manchmal macht es einfach Sinn, das nochmal zu erwähnen, dass das auch einen riesen strategischen, unternehmerischen, betriebswirtschaftlichen Vorteil hat, in sein eigenes Marketing zu investieren. Und es ist mir wichtig, das einfach nochmal zu sagen. Das nochmal festzuhalten.
Das sind ja nicht 2-3%, sondern das sind 30%, 40%, 50%, die man sozusagen abgibt. Jetzt mal einfach.
Es kommt
allgemein
auf die Branche
alle,
an. Ne? Also wenn ich Festplatten herstelle, dann habe ich eine andere Marge, als wenn ich Turnschuhe herstelle oder so. Da sind die Margen schon noch anders, aber vom Prinzip her ändert sich das nicht oder von der Herangehensweise. Ja, einen eigenen Kanal, ein eigener Shop. Der ist für mich immer am profitabelsten betriebswirtschaftlich.
Ja, aber verrückt, warum ärgern die sich nicht darüber?
Das wundere ich mich
Marge
auch manchmal.
Verlieren.
Also das frage ich mich auch manchmal. Darüber wundere ich mich auch manchmal.
Ja.
Ich meine, wir sind ja auch Unternehmer. Ne? Wir sind ja auch wirklich lange schon im Geschäft und wir wissen ja, was es bedeutet, Marge zu machen oder nicht. Also von daher ist es.
Ja, ich glaube, das ist halt einfach, das sind wirklich diese diese über Jahrzehnte eingefahrenen Rillen, ja, und man ist es dann einfach gewöhnt, das ist dann einfach normal, das weiß ich nicht.
Ja, man ist es gewöhnt, Marge abzugeben, ja, das kann schon
das
sein.
Das kann aber eigentlich auch nicht sein, ne? Also das auf jeden Fall, uns, ne, ihr merkt schon, uns lässt das keine Ruhe. So, komm, dann lass mal reden, wie würden wir es denn jetzt, oder wie gehen wir sowas an? Wie kriegen wir denn so Markenunternehmen ins Ranking?
Ja, sag, wie kann man denn zum Beispiel den Vertrieb neu denken?
Genau, also ich finde, die größte Blockade ist zumindest mein Eindruck, ist wirklich, dass man dann Angst hat, wenn man jetzt online was Eigenes macht, dass einem dann der Fachhandel oder sonst irgendwer ins Gesicht springt. Und ich sage immer, ja, aber erstmal versucht doch erstmal ins Ranking zu bekommen und den Traffic zu bekommen. Wenn man dann schon viel mehr Besucher auf der Seite hat und ein viel besseres Ranking hat, dann kann man sich ja danach immer noch überlegen, was man damit macht. Leitet man den Traffic an die Partner weiter? Verkauft man da selber was drüber? Weiß ich nicht. Baut man sich einen irre großen E-Mail-Verteiler auf? Da kann man ja alles Mögliche, aber man muss erstmal diesen Traffic und dieses Ranking sich aufbauen. Und danach kann man im Zweifel immer noch entscheiden, was man damit macht. Ja, also das kann einem keiner verbieten, finde ich. Die eigene Sichtbarkeit sozusagen aufzubauen. So.
Tja, ja. Das ist halt die große Frage. Ne? Also bei vielen Kunden, bei denen wir sitzen, da geht es ja darum, machen wir jetzt einen Shop zum Beispiel. Ne? Und ein Shop ist ja was der Fachhandel und der Vertrieb und alle anderen, das kriegen die ja mit, dass da jetzt ein Shop kommt.
Ja, klar, natürlich.
Ja, so, also
ja
so,
klar, das wird so ne, einfach an allen vorbeigeht es nicht. Nee,
also so einfach ist es nicht. Und dann kommen dann so lustige Sachen wie, dann haben irgendwie 20% der Fachhändler gesagt, wenn ihr das macht, dann nehmen wir eure Sachen aus dem Programm. So.
Ja, aber machen die das dann wirklich?
Und das haben die dann aber trotzdem nicht gemacht, weil man hat ja ein geiles Produkt. Die werden ja schön blöd, das macht dann ja keiner. Das sind oft so, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, das sind dann so Drohgebärden oder so. Weil der Fachhandel, der weiß ja selber, der wird ja auch angegriffen von 1000 Stellen. Und jetzt brechen denen auch noch ihre coolen Hersteller weg, die sie seit 20 Jahren halt auch gerne empfehlen. Aber ich finde auch da, wie du sagst, das muss man auch als Marke, finde ich, versuchen, konstruktiv zu drehen. Ja, auch viele, was wir wirklich ganz, ganz oft auch empfehlen in solchen Gesprächen ist, dass man ja als Marke auch seinen Fachhandel supporten und unterstützen kann. Das ist ja eigentlich ein riesen Know-how. Das sind ja alles Menschen, die da arbeiten und die begeistert von der Marke sind. Das kann man ja in seine ganze Kommunikation mit einbinden. Und
es gibt auch immer noch Kunden, die sagen, ich kaufe das Ding jetzt online, und es gibt immer noch Kunden, nee, das will ich mir jetzt doch bitte nochmal vor Ort angucken. Und dann kann man ja dann sagen, ja, wenn du dir das vor Ort angucken willst, dann geh bitte dahin. Ja, also
Mit einer Umkreisstufe oder keine Ahnung was,
Postleitzahl angeben. Oder indem man mal die Fachhändler vorstellt, also alles Mögliche kann man da machen. Da kann man ja auch, das ist eine Content-Frage im Endeffekt, wie man die einbindet auch, ja, und die stärkt. Ja.
Und ich finde an der Stelle auch, dass der Fachhandel eigentlich, ich meine, da geht es ja nicht um Freund oder Feind, sondern es geht ja darum, dass man zusammenarbeitet. Das sind ja eigentlich Partner. Ja, das sind ja. Die sind ja über Jahrzehnte gewachsene Fans und Partner. Und ich finde, dass es viel mehr Sinn macht, diese Menschen zu unterstützen, als die Plattform groß zu machen.
Ja. Also, denn da gehen die Leute sonst hin.
Genau. Also, ob die dann zum Fachhändler gehen oder zu mir in den Shop, das wäre mir als Brand persönlich lieber, weil ich auch weiß, dass dann auch wirklich gut beraten wird, als wenn alle über die Plattform kaufen, wo der Fachhändler kaputt geht und ich letztendlich auch weniger von habe als über meine eigenen Kanäle.
Ja. So, der zweite Punkt ist Branding, Neudenken haben wir das jetzt mal genannt. Also, was meinen wir damit? Dass sozusagen SEO in die Markenkommunikation integriert wird. Dass man, wenn man professionelle Copywriter für die Printbroschüren hat, braucht man selbstverständlich auch professionelle Copywriter für die Website, die aber auch mit den SEOs gemeinsam arbeiten und SEO auch verstehen. Und dass man nicht mehr dieses Problem hat mit alten SEO-Texten oder irgendwelchen Hacks oder sonst irgendwas, sondern dass man sagt, wie kriegen wir jetzt wirklich qualitativ hochwertigen Content, der zu unserer Marke auch passt, wie kriegen wir den auf die Website und wie kommen wir damit ans Ranken?
Die Energie, die man in das alte Marketing investiert hat, die muss man auch in SEO investieren.
Ja.
Und in Qualität und nicht in Masse.
Ja. Und das ist, und der große Hebel ist halt, das hast du ja schon vorhin gesagt, wir haben mal eine Folge auch gemacht, Branding als Ranking-Faktor. Wenn die Leute zum Beispiel nach Turnschuhe suchen und Google weiß, innerhalb von dem Feld oder Suchraum Turnschuhe, gibt es bestimmte Marken wie Adidas, Puma und so, die Leute da sehen wollen, ja, und wenn Adidas oder wenn Puma dann wirklich gezielt auch Turnschuh-Content macht, dann werden sie dazu auch sehr gute Rankings erreichen. Also man muss auch gucken, dass man dann auch seine Keywords auch beackert und dann wird die Sichtbarkeit da auch kommen.
Ja, wie das im Detail funktioniert, da haben wir mit dem Olaf Kopp über die Entitäten drüber gesprochen.
Ja, genau.
Im Interview über dieses Phänomen, wie wird man eine Entität in so einem Suchraum, in so einem Themencluster? Und das ist eine Brand, ist immer, zeichnet sich daraus aus, dass sie eben so eine Entität ist, so ein Leuchtturm sozusagen, ein thematischer Leuchtturm in einem großen Themenbereich. Und diesen Bonus, den muss man sich mitnehmen, unbedingt. Und das geht aber eben nur, wenn man halt auch dann den Content dafür zur Verfügung stellt.
So, also, was heißt das jetzt konkret? Also, was ist, wie ist es, oder, sorry, jetzt bin ich dir doch reingefallen.
Nee, wir hatten noch ein Beispiel, aber das, also, zum Thema Personal noch, ne? Also, wie man dieses Branding und SEO, wie man das alles unter einen Hut packt. Zum Beispiel hat das Home2Go, da haben wir auch ein Interview mit dem Dominik gemacht, vor ein paar Jahren sogar schon, glaube ich. Mit Dominik Schwarz von Home2Go, er ist kein SEO, obwohl er eigentlich einen SEO-Background hat, sondern er ist, oh Gott, jetzt habe ich seinen Namen vergessen.
Chief Inbound Officer.
Inbound, ne? Genau. Er ist halt Inbound Marketing-Chef. Ja? Und was heißt das? Das heißt, er ist letztendlich, er sorgt dafür, dass alle Marketingprozesse letztendlich auch zum Beispiel auf SEO einzahlen. Ja? Sie machen zum Beispiel Fernsehwerbung, wo ein Suchschlitz angezeigt wird, dass man Home2Go in Verbindung mit Ferienwohnungen suchen soll. Ja, das heißt, dann die lösen über die TV-Werbung auch wieder eigene Suchanfragen mit der eigenen Marke aus. Das ist total schlau. Ja, aber dafür muss das Fernsehteam, das PR-Team und das SEO-Team, die müssen zusammenarbeiten irgendwie. Ja, das kriegt man nicht hin, wenn nur der SEO sagt, ich mache jetzt einen Fernsehspot. Ja, das klappt dann nicht. Also diese Denke, dass das alles ineinander greift und man dann aber auch auf anderen Kanälen erfolgreich ist, die muss im Unternehmen aufgebaut werden.
Ja. Und dann nochmal jetzt ganz konkret, wie entwickelt denn jetzt so ein Markenunternehmen eine SEO-Strategie für sich? Was brauchen die dafür?
Das ist eine Frage an mich?
Ja.
Ja.
Klar.
Klar. Am Anfang steht da immer das Keyword-Set. Und das ist oft nicht vorhanden. Dass es keine vollumfängliche Keyword-Recherche gibt über alle Begriffe, die für die Marke relevant sind. Das glaubt man nicht, aber das ist so. Ja? Und wenn man das dann hat, dann stellt sich auch oft die Webseite neu dar, ja, oder erscheint in einem neuen Blick, weil dann sagt man, ach guck mal, wir haben doch eigentlich viel zu wenig Content eigentlich auf der Seite. Und wo bauen wir denn den Content jetzt ein, den neuen, den wir jetzt vielleicht entwickeln auf der Basis von dieser Keyword-Recherche? Das heißt, es stellt sich auch die Frage, wie die Architektur der Seite sich neu aufstellen muss. Und dann ist auch immer noch die Frage des Layouts und der Kommunikation insgesamt, also das ist vielleicht auch was du besser beantworten kannst, in welchen Formaten machen wir das denn? Ja, also machen wir einen Ratgeber oder müssen wir unsere Produktseiten wieder ausbauen oder also da gibt es ja so viele unterschiedliche Facetten, die sich dann im dritten Schritt aus dieser Keyword-Strategie dann ausdifferenzieren, dass sich daraus auch wieder neue Anforderungen an die Webseite und ans Team auch ergeben.
Absolut. Aus den Keywords eine Seitenarchitektur entwickeln und dann sich zu fragen, wie setzen wir jetzt ein einzelnes Stück Content um? Eine Themenseite, eine Produktseite, eine Ratgeberseite. Ja, also und daraus sozusagen zu entwickeln, wie die Seite gebaut sein muss. Und das finde ich, das wird halt wirklich in den seltensten Fällen gemacht. Manchmal kommt das Thema hoch, wenn es um Relaunch geht, dass man dann sagt, ja, wir wollen uns irgendwie auch noch um SEO kümmern, so. Aber häufig wird es einfach nicht gemacht. So, und das Spannende finde ich ist auch, wenn man sowas aber mal entwickelt hat, so eine Strategie, dann leiten sich daraus zum Beispiel auch Personalfragen ab. Oder man kann dann sagen, okay, das ist sozusagen das, was wir schaffen müssen, wie setzen wir das um? Ja, und holen wir uns dafür, bauen wir dafür uns Inhouse-Ressourcen auf, holen wir uns extern was dazu, kombinieren wir das, stellen wir Leute ab. Also das entwickelt sich dann daraus, aus der SEO-Strategie.
Ja.
Und dann wird es halt wirklich auch handfest und nicht, ja, wir stellen jetzt mal einfach irgendwie einen Content-Marketing-Manager ein, sondern sozusagen man weiß auch, was für To-Dos anstehen. Zumindest schon mal auf der Website-Ebene. So, also.
Ja, daraus ergeben sich immer sehr, sehr viele Punkte. Ja. Und ich finde auch gerade, du hast das Thema Relaunch angesprochen, das ist eigentlich auch immer ein guter Zeitpunkt, um sich nochmal konzeptionell neu aufzustellen. Das machen wir ja auch echt oft, dass wir auch gerade bei einem Relaunch nochmal herangezogen werden, auch wenn befreundete Agenturen, Technikagenturen, Webagenturen dahinter stecken, die dann sagen, wir möchten das gerne nochmal begleitet haben, einfach damit nichts kaputt geht. Dann ist es oft auch so, dass dann nochmal gesagt wird, lass uns nochmal die Strategie überprüfen. Ja, ob wir wirklich auch den Content haben und ob man nicht eventuell jetzt schon Sachen vorarbeiten kann, weil wenn der Relaunch einmal da ist, dann wieder Sachen nachzuarbeiten, ist natürlich auch immer ziemlich viel extra Aufwand.
Oder jetzt auch nochmal salopp gesprochen, irgendwer im Markenunternehmen selbst gibt einfach die Keywords bei Google ein und merkt, dass man da einfach nicht schon vorkommt. So, ja. Und ärgert sich selber und hat dann diesen selben Reflex wie wir. Das kann eigentlich nicht sein, dass wir da nicht zu sehen sind.
Ja.
So, ja. Und am Ende hast du es halt, wenn man es wirklich umsetzt und auch wirklich über die eigene Webseite selbst verkauft, dann hast du ja auch diese hohe Marge. Also das, worüber du dich vorhin noch so aufgeregt hast, die ist ja dann auf jeden Fall vorhanden, oder?
Ja, ich meine, die Startups machen es ja vor. Ich meine, guckt euch MyMüsli an, guckt euch Reishunger an, letzte Woche mit dem Benny Uhlmann. Das sind alles Leute, die haben, also ein Unternehmen, dessen Genetik, dessen DNA ist es, dass sie mit ihrem eigenen Shop angefangen haben. Ja, die haben nicht mit einem Vertriebsnetz angefangen, sondern mit einem eigenen Shop. Und darüber läuft das Kerngeschäft, das meiste. Einfach, weil man da auch die meiste Marge macht. Ja, und wenn du dann ein gutes, hochwertiges, hochpreisiges Produkt hast, dann hast du einfach auch viel Cash. Also das ist einfach so. Das ist eine super erfolgreiche Strategie. Und die machen es vor, dass das auch funktioniert. Ja, aber diese Startups hatten SEO immer als erstes, haben SEO immer mitgedacht, vom Start weg. Das ist, finde ich, der große Unterschied.
Ja. Und du hast sozusagen auch die eigenen Kundendaten, du hast diese Kundenbindung, du kannst das Kundenverhalten nochmal viel besser und direkter einschätzen. Das ist, kommt ja alles noch on top mit dazu.
Das ist und du hast eine viel bessere Produktvorteil auch, ne? Dass du dein Produkt eigentlich auch viel besser weiterentwickeln kannst an den Bedürfnissen der Kundschaft, weil du die kennst.
Ja.
Ja.
Und das ist ein Wettbewerbsvorteil und gerade halt in solchen Krisen wie jetzt mit Corona zeigt sich das eben umso mehr, wie sehr sich das auch lohnt. Ja. Ja. Gut, das war so ein bisschen unser Rundumschlag, finde ich, ne? Also was ist das Fazit? Für mich ist das Fazit eigentlich ganz klar, man muss in Online investieren, das wissen ja auch eigentlich alle, jeder, der uns hört, weiß das, aber das wollten wir trotzdem nochmal irgendwie so klar aufzeigen, was das für Markenunternehmen bedeutet.
Ja, und wenn ihr jemanden kennt, der das vielleicht noch nicht so verinnerlicht hat, dann könnt ihr die Folge ja auch mal an den durchschicken, dass er euch das vielleicht auch mal zu Gemüte führen kann, ist so als bisschen auch als Argumentationshilfe aus der Praxis heraus, weil wir es ja nun wirklich jeden Tag oder oft halt einfach auch sehen, wo da die Hürden sind.
Ja, genau. Und wenn, dann mit einer Strategie und einer richtigen Planung und dann macht es, finde ich, umso mehr Bock, wenn man dann seinen Hauptbegriff eingibt und man ist da auf einmal auch sozusagen steht da auch vorne.
Ja, das ist natürlich dann gut. die Belohnung. Wir haben das letztens genannt, Vorstandsbegriffe, oder?
Genau, ich weiß
das sind die Keywords, nach denen der Vorstand immer sucht und sich dann ärgert, dass er nicht auf Platz 1 steht. Ja,
ja, zu Recht. Gut, das war die Folge.
Ich habe noch eine Sache. Ich fänd's,
leg los.
Ich fände es total cool, wenn ihr Lust und Zeit habt und euch das gefallen hat, dann, dass ihr uns nochmal eine Bewertung auf iTunes gibt.
Das wäre echt super.
Total cool, weil da freue ich mich. Ich persönlich, ich weiß, dass Benjamin sich auch darüber freut, aber wenn ich jetzt nur von mir spreche, dann freue ich mich immer wie ein Schneekönig, wenn da wieder jemand was geschrieben hat über unseren Podcast. Also ich check iTunes, aber auch andere Plattformen, die über Android zu bedienen sind. Da schaue ich auch ab und zu mal vorbei und das ist immer total cool, Wenn ihr da was schreibt, das kommt bei uns auf jeden Fall an, und auch wenn da schon ein paar stehen, geht das auch nicht unter, wenn ihr uns da nochmal bewertet.
Das wäre super.
So,
in diesem Sinne, macht's gut und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.
Tschüss.